Hello and welcome back to your favorite podcast, the so-called Stadionsprecher. We are happy to be back and are happy, dass wir unseren Podcast nicht auf Englisch machen müssen, obwohl es dieser Tage gute Gründe gäbe. And I think my pig whistles, he's also here again. Hello, Jens.
Hi, Nils. Yes, I hope we have a little bit lucky and have a grandiose podcast today.
Yippie. Ah, jetzt, okay, schön, komm. Bevor wir hier weiter schlechtes Englisch sprechen, lass mich mal mit einer völlig random Frage anfangen. Was ist eigentlich deine Lieblingszahl, Jens? Hast du überhaupt eine Lieblingszahl?
Boah. Ja, danke für die Nichtvorbereitung, Nils. Also ich mag die Zahl 7. Also 7 finde ich cool. Ich glaube, wenn ich jetzt Spieler wäre und mir jetzt meine eigene Trikotnummer aussuchen dürfte, für 7 wäre ich wahrscheinlich nicht gut genug, weil das würde ja bedeuten, ich würde in der Startelf stehen oder so. CR7 hat es ein bisschen kaputt gemacht. Ich würde die 17 wählen. Die 17 finde ich cool.
17 ist eine schöne Zahl. Ja, okay, kann ich mit leben. Ich komme nur deshalb drauf. Meine Lieblingszahl ist die 3 und ich bin nur deswegen drauf gekommen, weil ich in Vorbereitung auf unsere neue Folge gesehen habe, dass wir heute die 33. Folge aufnehmen.
Ja, Schnapszahl. Richtig, Schnapszahl. Ja. Prost, Nils. Ja, habe ich leider nicht vorbereitet.
Also, 33. Folge und wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid beim Stadionsprecher. Und diese Folge möchten wir, obwohl es viel aus dem Bundesliga-Alltag zu erzählen gäbe, zwei anderen aktuellen Themen widmen. Und wir beginnen mit, it won't surprise you, Thomas Tuchel.
Ja.
Ja, Thomas Tuchel übernimmt ab dem 1. Januar 25 die englische Fußballnationalmannschaft. Und mit dem deutschen Erfolgstrainer wollen die Three Lions also 2026 Weltmeister werden. Für Tuchel ist es ja eigentlich eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, denn wir erinnern uns, nach seinem Engagement bei Mainz, Dortmund und Paris und vor seinem Intermezzo in München war er auf der Insel Coach bei Chelsea. Und zwar von Anfang 21 bis Anfang, ich glaube, September 22. Und mit Chelsea hat er ja ziemlich überraschend die Champions League auch gewonnen und wurde daraufhin zum FIFA-Welttrainer des Jahres gewählt. Jetzt also die englische Nationalmannschaft. Jens, hat dich diese Nachricht überrascht?
Also, dass Thomas Tuchel wieder einen Trainerjob in England aufnimmt, das hat mich kein bisschen überrascht. Ich dachte aber, es könnte eher eine Mannschaft werden und nicht unbedingt das Nationalteam. Also in den vergangenen Wochen haben sich ja dann schon auch so die Gerüchte ein bisschen verdichtet, dass Erik ten Hag möglicherweise bei United nicht mehr weitermachen darf nach einem etwa eher schwächeren Saisonstart. Und ich dachte eher, dass Tuchel prädestiniert wäre, dann bei United zu übernehmen. Also von daher, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er Nationaltrainer in England wird. Was meinst du?
Lustigerweise war ja Sebastian Hoeneß offensichtlich im Gespräch bei United, ne? Habe ich die Tage noch gelesen, aber abgesagt, ich finde aus guten Gründen. Ja, also mich hat es schon auch überrascht. Ich habe natürlich damit gerechnet, dass Tuchel jetzt auch zeitnah wieder eine Mannschaft übernehmen wird. Dass es jetzt eine Nation wird, ist schon ein bisschen überraschend, weil es ist ja auf jeden Fall seine erste Station als Nationalmannschaftstrainer. Er war ja sehr im Vereinsfußball. Aber Tuchel selbst hat bei seiner Präsentation im Wembley-Stadion gesagt, die Anfrage kam für mich zum perfekten Zeitpunkt. Ich freue mich, dass ich an dieser Reise teilnehmen darf. Ich habe schnell begriffen, dass das eine tolle Möglichkeit ist. Das ist das Größte, was man sich vorstellen kann. Muss er so sagen. Aber vielleicht hat er auch gar nicht Unrecht. Ne? So im Heimatland des Fußballs, da die Nationalmannschaft, das ist schon ein großer Job. Und das ist schon auch wahrscheinlich ein cooler Job.
Absolut.
Erste Pressekonferenz von ihm. Wie hast du ihn denn so erlebt bei seiner ersten PK für England? Hat er eine gute Figur in deinen Augen gemacht?
Ich glaube, er macht ja eigentlich immer eine gute Figur auf der Pressekonferenz. Also auch in seiner Zeit beim FC Bayern hat er ja eigentlich immer spannende und unterhaltsame und auch, sagen wir mal, kommunikativ starke Pressekonferenzen abgeliefert. Und das hat er jetzt wieder getan. Ich war ein bisschen überrascht. Ich glaube, sein Englisch ist ein klein bisschen eingerostet. Okay. Ich habe ja damals ihn auch relativ viel verfolgt, als er eben bei Chelsea war. Und da habe ich ihn sprachlich schon stärker erlebt. Also er war so nicht so ganz auf der Höhe, was sein Englisch angeht. Aber gut, hat anscheinend zu viel Zeit in München verbracht in der vergangenen Zeit. Also von daher, ich glaube, da könnte er noch mal stärker laufen. Aber er ist ja schon sehr stark irgendwie reingestartet mit seinem eigenen Statement, hat dann Pelé zitiert, so hier Wembley ist die Kathedrale des Fußballs. Also da hat er natürlich schon jedem englischen Fan aus dem Herzen gesprochen. Und auch ansonsten hat er schon, er war halt Thomas Tuchel, wie er oft bei Pressekonferenzen ist. Er war offen, er hat zu verschiedenen Zeitpunkten auch gesagt, ja, ich muss auch erst mal gucken, wie das so läuft. Ja, ich bin eben auch, wie du ja eben schon gesagt hast, eher ein Trainer, der mit einer Mannschaft, mit einem Verein arbeitet. Ich muss jetzt eher auch erstmal gucken, wie das so für mich läuft. Deswegen auch nur in Anführungszeichen diese 18 Monate. Also er war schon so tuchelmäßig offen und ehrlich, wie er das eigentlich immer auf Pressekonferenzen ist. Wie
Und
hast du ihn erlebt?
er hat keine Holding Six gefordert, das ist schon mal gut. Aber die
Ja.
hat er ja auch, ne? Die hat er ja da ja
Die
auch.
hätte er da, ja,
Ja,
genau.
Declan Rice wollte er ja immer holen, jetzt hat er ihn auf jeden Fall. Ja, mir ging es auch so. Also ich finde, wie üblich, eloquent, schlagfertig, selbstbewusst. Und man muss auch sagen, dass er selbst die Kritik, die ja schon im Vorfeld aufkam, als das so durchsickerte, dass Tuchel es werden wird, da gab es ja gleich natürlich von den englischen Fans und den englischen Medien insofern ein bisschen Gegenwind, als dass sie gesagt haben, oh hier, Deutscher jetzt bei der englischen Nationalmannschaft. Und ich finde, auch das hat er gut gekontert. Er hat ja gesagt, Entschuldigung, ich habe leider einen deutschen Pass, aber ich kann Ihnen sagen, dass meine Leidenschaft für den englischen Fußball und die Liga schon immer eine große Rolle gespielt haben. Ich hoffe, dass ich Sie überzeugen kann, dass ich die richtige Wahl bin und dass ich stolz bin, diesen Job zu haben. Das Ziel ist natürlich das größte, der WM-Titel. Da sollte es egal sein, welche Nationalität
Ja,
im Kampf steht.
und das nimmt man ihm auch ab. Also das hat man ihm in seiner Zeit in Chelsea auch abgenommen. Ich glaube, wäre damals nicht Todd Boehly von Chelsea da, also der von Abramovich da übernommen hat, der neue starke Mann da hingekommen, dann wäre er auch bei Chelsea geblieben. Die haben sich ja dann relativ schnell überworfen und deswegen ist er jetzt auch nicht mehr in England als Trainer gewesen. Aber er hat keinen Hehl daraus gemacht, dass England für ihn eine super Station war, dass er da auch gerne wieder hin wollte und so dieses ich bin verliebt in den englischen Fußball, auch in die englischen Profis und so weiter. Das hat er schon relativ häufig gesagt und das nimmt man ihm auch absolut ab. Und deswegen, ich sehe das jetzt auch nicht als Riesenproblem an. Aber, also, du hast ja die Pressekonferenz verfolgt, die ersten drei, vier, fünf Fragen gingen alle in diese Richtung. Also
Ja,
er wurde schon, das war das Thema. Es wurde überhaupt nicht dazu gefragt, keine einzige Frage ging zum Team. Also, wie hier mit diesem Arsenal an Superstars gerade im offensiven Bereich, wie willst du damit umgehen? Willst du versuchen, möglichst viele aufs Feld zu bringen oder hast du da schon irgendwie taktisch irgendwelche Überlegungen? Das Einzige, was gefühlt bei dieser halben Stunde Pressekonferenz eine Rolle gespielt hat, war, ist Thomas Tuchel als Deutscher, darf der überhaupt England trainieren? Das war
Naja, man muss
schon
ja auch
das
sagen, und
Thema,
das
ne?
ist ja auch tatsächlich in England jetzt noch nicht so oft vorgekommen, dass es kein englischer Trainer war. Ne? Also wir hatten genau zwei davor, nämlich Sven-Göran Eriksson, der
Ja.
war 2001 bis 2006 Trainer der Three Lions, und dann hatten wir noch Fabio Capello 2007 bis 2012. Also Tuchel ist damit erst der dritte ausländische Cheftrainer in der Geschichte der Engländer. Und wir haben ja mal ein bisschen geguckt, wie die Reaktionen waren, teilweise auch von ehemaligen Spielern der englischen Nationalmannschaft. Und das geht ziemlich in eine Richtung, ne? Wir haben den 85-maligen englischen Nationalspieler Gary Neville, der sagte, das ist ein Fehler. Ich denke, wir schaden uns selbst, wenn wir akzeptieren, dass Thomas Tuchel besser ist, besser als alle anderen englischen Trainer. Gary Lineker hat auch Entscheidungen an der FA geübt und sagte, er sei der Meinung, dass der Trainer einer Nationalmannschaft auch aus dem Land selbst kommen sollte. Und auch Jamie Carragher sieht es so. Wenn ich jetzt an England denke und wir so kurz davor stehen, ein großes Turnier zu gewinnen, es wurde so viel gute Arbeit in die Ausbildung dieser Spieler gesteckt, dann kommt es mir einfach nicht richtig vor, einen ausländischen Trainer zu holen. Also er hält Tuchel zwar für einen brillanten Trainer, aber für ihn unterscheidet sich Nationalmannschaft vom Vereinsfußball insofern, als es im Nationalteam Menschen aus einem Land sein. Es geht nicht nur um England. Ich glaube nicht, dass Italien das tun sollte. Ich glaube nicht, dass Deutschland das tun sollte. Ich denke nicht, dass Frankreich das tun sollte. Spannendes Thema. Also ich
Ja,
habe das
sehr.
vorher noch nie so richtig nachgedacht, jetzt aber schon die letzten Tage. Wie siehst du denn das? Also muss ein Nationaltrainer zwingend die gleiche Nationalität haben wie das Team, das er trainiert?
Da fragst du mit mir natürlich hier den absoluten Patrioten. Also mir ist, tendenziell ist mir das grundsätzlich total egal. Ich glaube, so rund um diese Verpflichtung von Julian Nagelsmann war ja auch mal im Gespräch, könnte Louis van Gaal so ein Trainer für Deutschland sein.
Hey, wow, wow,
Und
wow,
genau, bei mir hat sich da jetzt nichts gesträubt, weil er irgendwie kein Deutscher ist oder weil er Holländer ist, sondern weil er Louis van Gaal ist. Also ich
wow.
will Louis van Gaal nicht als Trainer der Deutschen haben. Aber ob er jetzt Holländer ist, ob er Spanier ist, ob er Argentinier ist, ist mir im Endeffekt egal. Ja, ich glaube, es ist sinnvoll, wenn du gut mit deiner Mannschaft kommunizieren kannst. So, wir sind hier in einem Kommunikationspodcast. Ja, da betonen wir auch immer wieder gerade auch die Kommunikation zwischen Mannschaft, Trainer, Staff und so weiter, die muss natürlich reibungslos funktionieren. Wenn das gewährleistet ist, dass man wirklich das Gefühl hat, dieser Trainer gibt dieser Nation was mit und kann diese Nation voranbringen, kann die Mannschaft voranbringen und eventuell auch einen Titel holen, dann wäre mir das theoretisch egal. Ich kann aber schon auch das Argument nachvollziehen, dass man sagt, ja, aber guck mal, wenn du einen England-Trainer hast, der brennt vielleicht dann noch mal ein Fünkchen mehr für sein Land, wenn er ein Engländer ist, als wenn es ein Deutscher ist. Eventuell. Was sagst du?
Aber selbst das, ich meine, ja, in der Theorie
Ja.
vielleicht, aber ich glaube, wenn du so erfolgsbesessene Trainer hast, wie der Tuchel ja auch einer ist, der Typ will natürlich jedes Spiel gewinnen. Und wenn jetzt das ausgegebene Ziel diese Weltmeisterschaft ist, dann wird der alles daran setzen,
Ja.
um zu gewinnen, ja auch aus Eigeninteresse, ne? Also ist
Klar.
ja auch klar, der will auch danach einen geilen Job haben. Entweder er bleibt da oder er will ein anderes gutes Angebot haben. Wenn das jetzt völlig in die Hose geht, ist es für ihn ja auch schlecht. Also
Ja.
ich sehe das wie du. Am Ende, meine Güte, wir leben in globalisierten Zeiten und ich glaube, in anderen Sportarten ist das gang und gäbe, dass man da nicht die gleiche Nationalität haben muss. Und ich würde auch sagen, da kommt es auf fachliche Dinge an. Und
Ja.
es ist auch keine Überraschung, dass so jemand wie Harry Kane, der ja nun immerhin Kapitän dieser Mannschaft ist, dann auch sagt, ich bin begeistert. Ich kenne ihn natürlich gut. Er ist ein fantastischer Trainer, eine fantastische Person. Ich denke, das ist eine großartige Verpflichtung für uns. Ich meine, gut,
Ja.
was soll man auch anderes sagen, ne? Er hat unter ihm gespielt, er wird wieder unter ihm spielen, aber man nimmt ihm das, glaube ich, schon auch ab, dass
Ja,
er
absolut.
Bock hat auf einen Trainer, wo er weiß, der hat auch taktisch ein bisschen was auf der Pfanne und ist jetzt nicht. Hauptsache, es ist ein Engländer und dann ist es irgendwie zweite Wahl. Es ist doch wie immer auch im Leben, auch im Berufsleben. Es sollte doch eigentlich immer die bestmögliche Person den Job machen. Und da müssen doch so vermeintlich weiche Faktoren wie die Nationalität oder wie das Geschlecht oder whatever eigentlich egal sein.
Und da muss man ja mal sagen, was hier Mr. Gary Neville gesagt hat, das ist halt so, also ich weiß überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll, ja. Wir schaden uns selbst, wenn wir akzeptieren, dass Thomas Tuchel besser ist, besser als alle anderen englischen Trainer. Ich meine, Fakt ist, es ist so. Es gibt keinen englischsprachigen Top-Trainer einer absoluten Top-Mannschaft. Ja, also guck dir jetzt gerade die Premier League an. City, wissen wir, Pep Guardiola. Liverpool die ganze Zeit mit Jürgen Klopp, Arne Slot. Arsenal London mit Mikel Arteta. Chelsea mit einem italienischen Trainer. Ich habe irgendwo vor ein paar Jahren mal, vor ein paar Wochen mal irgendwie so eine Statistik gehört oder was. Ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, aber dass es nur Harry Redknapp geschafft hat, irgendwie 2008 einen Titel zu holen als englischer Trainer. Das heißt, es gibt keinen Trainer, keinen englischen Trainer, der die Premier League gewonnen hat und nur irgendwie einen, der mal einen FA Cup oder sowas gewonnen hat. Also wie gesagt, bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich hier komplett falsch liege, schickt uns gerne eine Nachricht. Aber so in der Richtung war das. Und das ist halt schon auch, das ist schon auch ein Armutszeugnis für die
Ja.
englischen Trainer. Und da kann man ja jetzt nicht sagen, okay, ja, wir dürfen das nicht akzeptieren, dass das so ist. Damit hat er ja recht. Aber du kannst ja jetzt nicht irgendwie einen Trainer zweiter oder dritter Klasse nehmen, nur weil du sagst, ja, also wir dürfen das nicht akzeptieren, dass wir keine guten Trainer haben. Aber wir haben nun mal keine, also nehmen wir einen schlechteren. Dann musst du doch, genau wie du eben gesagt hast, den besten Trainer zu nehmen, um diesen Titel zu holen. So,
Ja,
von
und wenn
daher.
das die Aussage ist, wir dürfen das nicht akzeptieren, ja, dann sollte man vielleicht mal ein bisschen was, vielleicht
Genau.
Trainerausbildung ändern oder an Strukturen. Wenn ich es mir richtig gemerkt habe, ich glaube, ich habe die Tage gelesen, dass in der Premier League aktuell nur 3 englische Trainer tätig sind. Und das ist natürlich ganz schön wenig, muss man sagen, ne? Gareth Southgate, mit Respekt, aber der wurde ja auch immer halb belächelt und es wurde ja auch immer gesagt, der hat nicht die taktische Finesse, um so eine Spitzenmannschaft ans Ziel zu führen. Und selbst wenn man jetzt sagt, die Engländer waren jetzt zweimal relativ nah dran an einem Titel, aber wenn ich mich jetzt an das letzte Turnier erinnere, also so bärenstark waren die Engländer da jetzt nicht. Also wenn du das mit den Spaniern vergleichst, das war relativ klar, dass die Spanier das machen und die Engländer sind da natürlich mit ein bisschen individueller Klasse und am Ende auch mit ein bisschen Glück bis ins Finale gekommen. Aber ja nicht, weil Gareth Southgate so ein Trainergenie ist.
Nee, das stimmt schon. Was man aber schon sagen muss, um das nochmal festzuhalten, England ist die einzige Nation, die das überhaupt schon mal gemacht hat, sagen wir mal, von diesen großen Top-Fußballnationen. Deutschland hatte bisher immer nur einen deutschen Trainer, Spanien hatte immer nur einen spanischen Trainer, Italien hatte immer nur einen italienischen Trainer, Brasilien ganz genau das gleiche, Argentinien auch so. Also scheint man ja wirklich in England da ein Thema zu haben. Und dann muss man da auch gucken, dass man da ein bisschen mehr ins Rollen bringt.
Hätte mich sehr interessiert, wie es jetzt gewesen wäre, wenn jetzt nicht Nagelsmann Trainer geworden wäre und wir hier mal in Deutschland einen nicht deutschen Trainer gehabt hätten, wie die Diskussion, also die Diskussion hätte es mit Sicherheit ja auch gegeben. Wäre komisch, wenn nicht. Aber ob die dann auch so hitzig geführt worden wäre, man weiß es nicht. Und ich glaube, am Ende des Tages geht es doch auch da nur um Erfolg. Wenn die Ergebnisse stimmen und die performen gut, dann werden das auch die Kritiker und die Fans, die jetzt aktuell da nicht so happy sind, glaube ich, auch relativ schnell überzeugt sein. Und damit sind wir ja auch beim Sportlichen. Meinst du denn, Tuchel kann Nationalmannschaft, nachdem er jetzt nur als Vereinstrainer aktiv war? Es ist ja schon was anderes. Er hatte halt nicht so viel Zeit, Dinge zu entwickeln, ne? Und gerade wenn du so ein Taktikfuchs bist, das musste Nagelsmann ja jetzt auch lernen.
Absolut. Ich glaube auch, dass er keine andere Nationalmannschaft jetzt trainiert hätte. Also wäre jetzt zum Beispiel Brasilien oder Italien oder Spanien auf ihn zugekommen, hätte er das niemals gemacht. Ich glaube, er sieht da halt eine maximale Chance. Also das Spielermaterial ist ja bekannt. Dass England den ein oder anderen guten Kicker hat, das wissen wir. Und wirklich jetzt diese Chance zu haben, mit so einer Nation, die, glaube ich, was haben wir, 58 Jahre keinen Titel mehr geholt hat. Jetzt einen Titel zu holen mit diesem Team, das ist eine Chance, die er sich nicht entgehen lässt. Und ich glaube auch, dass er sich da ein bisschen umstellen muss. Und das hat er ja auch selbst während der PK gesagt. Ich glaube aber, dass er möglicherweise auch bei Nagelsmann mal geguckt hat, wie der das jetzt macht. Denn er hat schon in einer Sequenz auf der Pressekonferenz sowas gesagt wie, ja, wir müssen jetzt auch für die Spieler die geeigneten Rollen und das geeignete Konzept finden oder sowas. Da ich so, ach, guck mal. Also, ich glaube schon, dass er an dem Beispiel Nagelsmann gesehen hat, das kann ja vielleicht auch für jemanden gehen, der jetzt so als klassischer Vereinstrainer in Anführungszeichen verschrien ist. Und deswegen, ich kann mir das schon vorstellen. Ich glaube auch, dass er froh ist, und das hat er ja auch gesagt, dass er erstmal diese 18 Monate da hat, dass er auch so ein klares Zeitfenster vor sich hat, wo er sich auch mal ausprobieren will, ob das für ihn funktioniert. Ich kann es mir schon vorstellen.
Und ich finde, Harry Kane hat da noch einen guten Gedanken mit ins Spiel gebracht. Der hat nämlich darauf verwiesen, dass Tuchel eine großartige Bilanz vor allem bei Spielen im Turnierformat habe. Mit Chelsea hat er die Champions League gewonnen, 21. Mit Paris hat er 20 das Finale erreicht. Und mit den Bayern ist er letztes Jahr dann auch im Halbfinale erst ausgeschieden. Also das heißt, er kommt ja zumindest mal in Turnieren sehr weit mit seinen Mannschaften. Und das ist ja genau das, was die Engländer sich händeringend wünschen.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass man jetzt nicht erwarten darf, dass Thomas Tuchel jetzt englischer Nationaltrainer wird und dann plötzlich die englische Nationalmannschaft irgendwelchen Hurra-Offensivfußball spielen wird. Das wurde ja Gareth Southgate gerade auch im Verlauf der EM jetzt vorgeworfen, dass er mit diesen Offensivspielern, die er zur Verfügung hat, schon einen sehr pragmatischen und eher, ja, traditionellen Fußball gespielt hat. Ich glaube auch, dass es unter Thomas Tuchel nicht großartig anders sein wird. Ich glaube schon, genau wie du sagst, er ist ein Turniertrainer oder er kann ein guter Turniertrainer sein. Guck dir damals genau diese Champions League mit Paris an. Das war ja damals in Lissabon so eine Art Turnier, wo die 2, 3 Wochen da während der Corona-Phase dort vor Ort waren. Ich glaube schon, dass er das hinkriegt. Und dann wird er meiner Meinung nach schon auch so wieder den Augenmerk auf eine starke Defensive legen und dann eben versuchen, mit dem ja, Potenzial, was er da vorne hat, dann eben auch die Spiele zu gewinnen. Und das hat er ja bei Bayern auch versucht. Nur in Bayern oder in München wollte man das nicht. Da wollte man diesen Offensivfußball, wie ihn jetzt Kompanie auch wieder spielt.
Ja, genau. Und diesen dominanten Fußball einfach auch und
Genau.
sich eben nicht gegen Leverkusen dann eigentlich ein bisschen verstellen und ne, eine andere Strategie fahren. Ja, das ist schon spannend. Aber glaubst du denn, Tuchel hat eine realistische Chance, mit England das Ding wirklich zu gewinnen? 26? Das wäre ja nicht so ganz in unserem Sinne, ne? Wir haben ja eigentlich auch was vor.
Ja, aber stell dir erst mal vor, es wäre auch ein schönes Finale,
Das
Deutschland-England oder sowas
richtig
in der
geiles
Richtung. Und
Finale.
dann Tuchel gegen Nagelsmann, dann werden die Bayern auch sagen: Oh, guck mal, unsere beiden Ex-Trainer
Ja, krass, ne?
hier im Finale.
Haben
Nein,
sie Schlicht auf der Tribüne.
genau. Ja, das habe ich neulich, ich glaube gestern im Doppelpass oder so. Wir nehmen Montag auf, heute übrigens. Gestern im Doppelpass hat irgendeiner, der dort vor Ort war, auch gesagt: Ja, guck mal, die ehemaligen Bayern-Trainer. Dann hier Ancelotti, absoluter Top-Trainer bei Real. Dann Hansi Flick funktioniert bei FC Barcelona wieder wunderbar. Jetzt hast du Thomas Tuchel als Nationaltrainer Englands und hast Nagelsmann als Nationaltrainer Deutschlands. Also absolute Top-Trainer auf absolutem Top-Niveau, aber bei Bayern hat es nicht so hingehauen.
Gut, aber nur der Satz sei erlaubt. Ich glaube, mit Nagelsmann hätte das gut hingehauen, wenn man ihm die Zeit gegeben hätte, in Person von Kahn und Salihamidzic.
Möglicherweise, ja.
Und mit Tuchel muss man schon sagen, wenn man sich da die Statistik anguckt, er hat schon erstaunlich viele Spiele nicht gewonnen. Das ist schon Fakt. Also seine Statistik ist insgesamt echt nicht so gut gewesen. Und deswegen hat möglicherweise jetzt auch Uli Hoeneß sich nochmal hinreißen lassen, verbal
Ja.
ein wenig nachzutreten. Laut einem Bericht der Sportwelt hat sich Hoeneß bei einer internen Veranstaltung, Leadership Summit heißt das Ding, ne, bei mehreren Vereinsverantwortlichen und 120 Mitarbeitern hat er sich hinreißen lassen und hat
Ach, mal
gesagt,
wieder.
Tuchel wäre eine Katastrophe für den
Ah.
Verein gewesen. Eine Katastrophe. Also erstmal, dass sowas wieder rauskommt, ist natürlich schlecht. Jens, bevor wir dann zu den wichtigen Dingen des Lebens kommen und ein Strich unter Tuchel machen, wie bewertest du denn die Aussagen von Uli Hoeneß?
Ach, ich meine, er hat sich ja da seine Meinung über Thomas Tuchel gebildet und ach, lass doch mal gut sein, Uli. Ja, ist doch, hat man doch gemerkt, dass es nicht so richtig funktioniert hat zwischen den Bayern und Thomas Tuchel. Aber was soll denn diese elende Nachtreterei da immer? Sei doch froh, dass ihr jetzt happy seid, dass ihr mit Max Eberl da auch im Geschäftsführerbereich, zumindest was den Sportbereich angeht, gut aufgestellt seid, dass es mit Vincent Kompany da im Moment einigermaßen funktioniert. So, und jetzt nicht gegen den armen Thomas Tuchel da nachtreten. Was
Kann
soll
er
das
nicht,
immer?
ne? Da kann der Uli einfach sich nicht zurückhalten und das ist schade. Das wird er auch nicht mehr lernen, bin ich mir relativ
Nee.
sicher. Aber das ist halt immer so. Also das ist einfach schlechter Stil, dreckige Wäsche zu waschen, egal ob es ein Trainer, ein Spieler oder wer auch immer. Ne? Man macht das einfach nicht. Aber gut, komm. Da brauchen wir uns auch nicht länger mit aufhalten. Wird spannend mit Thomas Tuchel. Geht ja wie gesagt erst 2025 los und dann schauen wir doch mal, was er da auf der Insel zaubert. Aber vorher haben wir jetzt noch ein zweites großes Thema, was wir heute gerne besprechen möchten. Und das ist der Kosmos Red Bull.
Jawohl.
Jawohl.
Genau. Und wir fangen mal an, indem wir ein bisschen mehr zunächst mal auf RB Leipzig schauen. RB Leipzig steht nach 7 Spieltagen punktgleich mit den Bayern auf Platz 2. Also sie sind der erste Verfolger der Bayern, wenn man es so sagen kann. Und es läuft bei RB, kann man sagen, oder? Wie nimmst du sie wahr im Moment?
Ja, erstaunlich stark. Aber das haben wir ja vor der Saison auch so prognostiziert, ne, dass die auf jeden Fall den Bayern Paroli bieten werden dieses Jahr. Also ich glaube auch, die werden um die Meisterschaft mitspielen da oben.
Ja, was vor allen Dingen auffällt, sie haben bisher in 7 Spielen nur 2 Gegentore kassiert. Und das ist ja oft, oh, hätte man ein Phrasenschwein, aber das wäre eine dieser Phrasen. Also die Offensive gewinnt Spiele und die Defensive gewinnt Meisterschaften. Ich glaube schon, dass man merkt, dass nach vorne noch nicht alles läuft. Hat man jetzt auch am Wochenende in Mainz gesehen, wo sie 2-0 gewonnen haben, aber schon in der zweiten Halbzeit das ein oder andere noch hätten mehr schießen müssen. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen mehr einspielen, da muss ich noch ein bisschen mehr finden und ich glaube, da werden sie werden noch stärker werden und ich glaube auch, dass sie wirklich eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Also man hat eigentlich das Gefühl, es läuft doch und dennoch wird der Ton ein bisschen rauer bei RB. Besonders Oliver Minzlaff scheint den Druck auf das Team und damit auch auf Trainer Marco Rose ein wenig zu erhöhen. Sollen wir mal kurz auf Oliver Minzlaff schauen? Ich habe mal ein paar Punkte zu ihm rausgesucht, weil er ist immer so ein Name, der fällt, aber so richtig, wie kommt er eigentlich dazu, dass er die Person ist, die er jetzt für RB auch ist? Das wusste ich die ganze Zeit nicht. Also er kommt ursprünglich aus der Leichtathletik, ist eher in der Langstrecke zu Hause gewesen, also war auch Selbstläufer, jetzt nicht so ein mega erfolgreicher, aber das war so seine Sportart, hat ein BWL-Studium gemacht und war dann Geschäftsführer einer Marketingagentur und hat dort Sportlerinnen und Sportler beraten, unter anderem auch Ralf Rangnick, der ihn dann auch in den RB-Kosmos geholt hat. Von 2014 bis 2022 war er dann Vorstandsvorsitzender, später auch Geschäftsführer bei RB Leipzig. Am 15. November 2022 ist er dann als Vorstandsvorsitzender des RB Leipzig e.V. und als Geschäftsführer der RB Leipzig GmbH zurückgetreten und ist jetzt CEO Corporate Projects and Investments und ist damit Mitglied der dreiköpfigen Geschäftsführung der Red Bull GmbH. Also schon nicht nur zuständig für den Bereich Sport bei RB, sondern ist halt zuständig für den gesamten Red Bull Konzern. Und witzigerweise soll Oliver Minzlaff auch einer der Kandidaten sein, der beim FC Bayern gehandelt wird, wenn Jan-Christian Dresen im kommenden Jahr möglicherweise seinen Vertrag nicht verlängern darf. Wird.
Aber meinst du das? Ich meine, er hat jetzt so eine Macht da bei RB. Warum sollte der jetzt zum FC Bayern gehen und sich da von Hoeneß und Co. reinlabern lassen?
Das weiß ich auch nicht so genau, aber man hat schon immer das Gefühl, der FC Bayern ist natürlich so als Branchenprimus so dann immer so das Höchste, was man im Fußball erreichen kann. Also wird natürlich eine Person, die offensichtlich erfolgreich arbeitet in ihrem Verein, dann möglicherweise auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass er sich da gerade in diesem Red Bull-Konzern sehr wohl fühlt. Ja. Und ich glaube, dass er da auch noch Ziele hat, die er erreichen möchte.
Ja, glaube ich auch. Und mit Dresen, das ist ein gesondertes Thema, das wir jetzt nicht hier erschöpfend behandeln, aber da gibt es ja gerade ein bisschen Diskussion um eine angeblich geworfene Zeitschrift Richtung einer Mitarbeiterin von vor 3 Jahren. Aber ich habe da gestern auch wieder gelesen, dass es eigentlich auch danach aussieht, dass Dresen sogar bleiben könnte. Weil dieser Vorfall war ja bekannt, also er kommt zwar jetzt an die Öffentlichkeit, aber bleiben wir bei Olli Minzlaff. Also er hat sich ja jetzt diese Saison auch schon hier und da mal zu Wort gemeldet, was die Leistungen von RB angeht, unter anderem nach den 2 torlosen Unentschieden in der Liga gegen Union Berlin und St. Pauli. Und er sagt, das ist für unseren Anspruch viel zu wenig. Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt, wenn du ganz oben angreifen willst, dann musst du solche Spiele gegen nicklige und sehr kompakt verteidigende Gegner auch gewinnen. Schon interessant, dass er relativ früh in der Saison dann doch so offen seine Unzufriedenheit da äußert, oder?
Ja, das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass er will Titel gewinnen. Er ist maximal ehrgeizig und sie haben ja schon 2-mal den DFB-Pokal geholt, 2022 und 2023. Und man sieht schon, dass RB nicht einfach nur ein Bundesligist sein will, sondern die wollen nach Titeln greifen. Die wollen ganz oben den Bayern Paroli bieten. Und ich glaube, das untermauert er mit solchen Aussagen.
Ja, und er sagt ja auch in einem Kicker-Interview Ende September, dass man noch nie da war, wenn die Lücke aufging. Ich habe das schon oft gesagt, Zitat Minzlaff, dass nicht nur an 17 Spieltagen 100% Mentalität, Konzentration und Konstanz da sein müssen, sondern an 34 Spieltagen. Und spannend ist dann auch, was Marco Rose, Trainer von RB, dann dazu sagt. Er ist unser Boss, es ist sein gutes Recht, sich zu äußern. Er hat niemanden beleidigt, beschimpft, er will den Club nur weiter nach vorn bringen. Das wollen wir auch, das möchte ich auch. wenn man mal ein bisschen Druck bekommt vom Boss, das gehört dazu. Aber er widerspricht dann doch in einem entscheidenden Punkt, Rose. Er sagt, ich weiß nicht, wo die Lücke in den letzten 2 Jahren für uns da war. Wo ich hierher kam, hatten wir 5 Punkte und erreichten dann noch die Champions League. In der Saison danach haben wir 5 Spieler abgegeben. Also erstmal hört man so ein bisschen raus, das ist natürlich immer so eine Sache, wenn sich der Chef äußert und macht so ein bisschen Druck von oben, ne? Aber ich weiß nicht, gab es diese Lücke oder gab es sie nicht, Jens? Hätten die jetzt schon mal Meister werden sollen in den letzten 2 Jahren?
Also die Lücke war auf jeden Fall da, aber ich glaube, sie waren nicht in der Lage, in diese Lücke zu stoßen. Das müsste eigentlich auch Oliver Minzlaff wissen. Also sie haben schon in den vergangenen Jahren sehr, sehr, sehr viele Leistungsträger abgegeben. Also erinnere dich mal an hier diese ganze Geschichte mit Nagelsmann, Upamecano in Richtung Bayern, Leimer zu den Bayern, Samitzer zu den Bayern und so weiter. Dann haben sie an Paris noch jemanden abgegeben, in die Premier League, Konaté und so weiter. Also sie haben, Guardiola spielt jetzt bei City. Also sie haben quasi eine komplette Mannschaft an absoluten Top-Spielern in den vergangenen 3, 4, 5 Jahren abgegeben. Und daran sieht man natürlich auch, da steht ein Konzern dahinter, die wollen Geld damit verdienen. Und das haben sie geschafft. Und möglicherweise haben sie es an der Stelle mit dem Geldverdienen ein bisschen übertrieben, sonst wären sie aus meiner Sicht auch schon weiter. Wenn sie es geschafft hätten, den einen oder anderen Spieler noch ein Jahr oder auch 2 länger zu halten, wären sie wahrscheinlich jetzt schon einen Schritt weiter, als sie sind, und hätten das in den vergangenen beiden Jahren möglicherweise auch schaffen können. Aber in der Situation nicht. Ich glaube, sie haben sich das ein oder andere Mal, haben sie auch eine falsche Entscheidung bei einem Trainer getroffen. Ich denke an Domenico Tedesco zurück, der aus meiner Sicht nie so richtig dahin gepasst hat. Ja. Also da müssen sie sich schon, also da finde ich es ein bisschen zu einfach für den Herrn Minzlaff, da sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir hätten jetzt in den vergangenen Jahren auch schon mal hier eine Meisterschaft holen können. Im vergangenen Jahr war Leverkusen einfach zu stark. Die haben absolut überperformt. Im Jahr davor wäre eine Chance gewesen, als die Dortmunder sie auch nicht ergriffen haben. Oh, da wäre vielleicht eine Lücke aufgegangen, aber das war ja dann genau die Phase, wo es auch ein bisschen Unruhe im Verein gab, wo sie so viele Spiele abgegeben haben. Also ich kann das schon verstehen, dass Marco Rose das so sagt. Was meinst du?
Naja, wenn ich vor allem auch daran denke, dass letztes Jahr ja vor den Bayern auch noch die Stuttgarter gelandet sind, das hätte dann halt eher so RB sein müssen, ne? Also ja. Dass Stuttgart dann sogar mehr Punkte holt als Leipzig, das ist, glaube ich, nicht der Anspruch, den man dann da bei RB hat.
Das stimmt.
Aber klar, die Leverkusener waren letztes Jahr nicht zu schlagen. Also wenn du halt nie verlierst, wird es schwierig für alle anderen. Ich glaube auch, in der Saison davor war die Chance sogar noch ein Ticken größer. Aber am Ende ist wahrscheinlich beides richtig. Klar, also du hast völlig recht, wenn du immer wichtige Spiele abgibst, dann wird es auch schwer. Aber es fehlt halt manchmal an der Konstanz. Und das ist ja so ein bisschen das, was wir den Dortmundern auch vorwerfen. Und das meint, glaube ich, auch Minzlaff, wenn er diese beiden Unentschieden gegen Union und Pauli anspricht. Das sind Spiele, die musst du halt einfach gewinnen. Fertig, aus. Egal wie. Da musst du dich durchkrüppeln. Die Dortmunder haben es ja jetzt gegen Pauli wieder gemacht. Und am Ende, 2 Wochen später, redet keiner mehr drüber, dass das kein attraktives Spiel war. Aber da musst du die Punkte halt holen.
Ja, absolut. Fakt ist, wir haben es eben schon gesagt, die Ambitionen sind riesig bei RB Leipzig, bei Oliver Minzlaff, aber eben auch bei Red Bull. Die Zahl der Vereine, die sie so in ihrem Fußballkosmos haben, die wächst immer weiter. Zum Konzern gehören aktuell RB Leipzig, ist bekannt, RB Salzburg, die New York Red Bulls, die von Sandro Schwarz trainiert werden, dem ehemaligen Mainzer Trainer. Dann gehört dazu noch Red Bull Bragantino in Brasilien und ein Verein in der dritten J-League in Japan. Plus der FC Liefering, auch ein Verein in Österreich, der steht ebenfalls unter der Kontrolle der Red Bull GmbH und dient als Farmteam für den FC, für Red Bull Salzburg. Also das bedeutet, Spieler, die sich entwickeln sollen, bevor sie sich in Salzburg durchsetzen können, werden sie nach Liefering ausgeliehen und können da schon mal 1, 2 Jahre österreichische Fußballluft schnuppern, muss man so zu sagen. Und sie haben Anteile an Leeds United. Und jetzt kommt ein weiterer Verein wahrscheinlich dazu, nämlich Red Bull steht kurz vor dem Kauf von Anteilen an Paris FC. Die sind aktuell Spitzenreiter der französischen zweiten Liga. Und laut der Nachrichtenagentur AFP übernimmt Red Bull 15% der Anteile des Vereins. Also sie weiten sich immer mehr aus und ergreifen auch die Chance, eben in verschiedene Märkte vorzudringen. Schon interessant, ne?
Es ist ein interessantes Konstrukt. Also wenn man sich vorstellt, sowas macht Schule und dann, weiß ich nicht, fällt Coca-Cola plötzlich ein, dass sie auf der ganzen Welt Vereine kaufen wollen oder McDonald's oder was weiß ich wer, ne? Wenn man das mal so ein bisschen weiterspinnt, ist es dann schon irgendwie erstaunlich. Und dann hast du halt irgendwie, weiß nicht, Coca-Cola Dortmund und McDonald's Kiel oder sowas, die dann überall gegeneinander spielen. Ist, also ich sag mal so, es ist natürlich ein Konzept, was zu funktionieren scheint, aber man darf das durchaus auch kritisch sehen. Und ich glaube, genau deswegen, und dann kommen wir vielleicht noch zur Aktualität, wird natürlich auch sehr kritisch von dem einen oder anderen gesehen, dass Jürgen Klopp ab dem nächsten Jahr dort als Head of Global Soccer bei Red Bull anfängt. Und das war ja wirklich eine Bombe. Also Thomas Tuchel kam schon überraschend, aber dass Jürgen Klopp zu RB geht, das war natürlich wirklich crazy. Oder hast du es kommen sehen, Jens?
Null Komma gar nicht. Das war vergangene Woche war das, oder nee, in der vorvergangenen Woche ist das ja schon, ist die Bombe ja schon geplatzt, hat mich komplett überrascht. Und ich wurde dann auch von vielen Leuten darauf angesprochen, mit denen ich mich gar nicht so oft unterhalte oder mit denen ich gar nicht so oft über WhatsApp oder über Mail oder so Kontakt habe und haben mich angeschrieben, ey, hast du das gesehen? Ist ja krass und pff, das ist ja scheiße. Also hier, der Kloppo verkauft hier seine Seele und so weiter. Also schon eher negativ, aber das war schon eine interessante Nachricht. Warst du überrascht, Nils?
Ja, schon. Also habe ich auch nicht kommen sehen. Ich dachte vor allem auch, dass er noch ein bisschen länger Pause macht. Er hat ja schon auch immer angedeutet, dass es sein könnte, dass er nicht noch mal als Trainer jetzt direkt was macht. Also die Rolle an sich, ich glaube, die ist super für ihn und er wird dann natürlich auch reisen, hat aber einfach nicht dieses alle 3 Tage ein Spiel. Ich glaube, für das Privatleben und ne, mit Zeit mit Ulla und sowas, das ist alles super, kann ich total nachvollziehen. Dass es jetzt gerade RB wird, muss natürlich ein bisschen überraschen, wenn man sich sieht, dass Klopp natürlich vorher immer so ein bisschen für diese Traditionsvereine stand. Und ja, aber ich sehe diese Kritik auch als völlig überzogen an. Ich glaube, in Mainz, war das nicht in Mainz, wo so ein Plakat jetzt war, bist du bekloppt?
Ja,
Ne?
genau.
Oder ich weiß nicht, Kevin Großkreuz habe ich gelesen, der sagt, dass er eigentlich Klopp jetzt nicht mehr irgendwie in Dortmund im Stadion sehen will und sowas. Also finde ich dann schon auch ein bisschen überzogen. Also
Ja,
es ist
die.
interessant, was man dann plötzlich alles vergisst, was der Mann für den deutschen Fußball irgendwie auch geleistet hat.
Ja, das schon. Ich meine, der Unmut der Fans ist ja gerade in Dortmund schon auch groß gewesen. Die Fanseite schwarzgelb.de hat zum Beispiel geschrieben: Nun hat er sein wahres Gesicht offenbart. Eines, das man in Dortmund hoffentlich so bald nicht wieder sieht. Oder bei den Mainzer Fans war auch auf dem Plakat zu lesen: Alles, was wir dich haben werden lassen, hast du vergessen.
Ja, ist klar,
Was
ne?
sagst du zu sowas?
Ja, ich finde das too much, ehrlich gesagt. Also, RB, ich verstehe grundsätzlich, ich habe es ja selber schon gesagt, dieses ganze Konstrukt, das kann man natürlich hinterfragen. Aber wo ist jetzt der große Unterschied zu Wolfsburg, zu Leverkusen, zu Hoffenheim? Also ist vielleicht der Unterschied einfach nur der Erfolg? Also Leverkusen jetzt vielleicht mal letzte Saison ausgeklammert, aber da gibt es auch große Geldgeber, ne? Und wenn wir die anderen Ligen schauen mit den Scheichs und mit den russischen Oligarchen und was weiß ich was, also das ist halt einfach leider eine normale Entwicklung. Die muss man natürlich nicht gut finden. Aber ich weiß nicht. Also jetzt plötzlich alles zu vergessen, was Jürgen Klopp da geleistet hat und wie er auch drauf ist, zumal. Also auch wenn er jetzt Traditionsvereine hatte. Also du hast ja, Jens, hier dankenswerterweise mal rausgesucht, für wen Jürgen Klopp beispielsweise sein Gesicht in die Kamera gehalten hat in puncto Werbung, was ja auch schon relativ klar zeigt, okay, dem Mann geht es natürlich auch ums Geld verdienen, weil der verdient ja genug bei seinen Vereinen, aber verdient dann halt noch ein bisschen mehr, wenn er Werbung macht, unter anderem für Opel, Snickers, Erdinger, die Deutsche Vermögensberatung, Fischer Montagesysteme, Philips, Volksbanken, Raiffeisenbank und jetzt ganz neu Mediamarkt Saturn. Also es ist jetzt nie so gewesen, dass Klopp irgendwie im Wald lebt und sagt, alles, was mit Kommerz zu tun hat, ist mir völlig fern.
Aber zu diesem Traditionalisten wurde er ja so gebrandmarkt, eben auch durch die Wahl seiner Vereine. Also, dass er nach Mainz, dann besonders auch zum BVB geht und dann zum FC Liverpool. Das wurde ihm dann ja schon auch immer so ausgelegt, als hier Klopp ist der letzte Traditionalist. Ja, der witzigerweise wird in allen drei Stadien die gleiche Hymne gespielt, You Never Walk Alone. Und also er stand schon so für diese Fußballromantik, aber deswegen habe ich es mal rausgesucht, weil es hat mich die vergangenen Jahre hat mich schon genervt, dass ich dieses Gesicht so oft in irgendwelchen Werbespots oder auf irgendwelchen Plakaten gesehen habe. Und ihm jetzt halt vorzuwerfen, dass er quasi zu Red Bull geht und damit seine Seele verkauft, sorry. Also wenn das der Maßstab ist, dann hat er seine Seele schon vor Jahren und Jahrzehnten verkauft. Nämlich ab dem Moment, als er berühmt wurde, damals glaube ich noch um als Co-Kommentator irgendwie bei der Nationalmannschaft, bei der Fußball-WM 2006, dadurch ist er ja so richtig ins Rampenlicht gekommen. Und danach hat er, ich weiß nicht, ob er jeden Werbevertrag angenommen hat, der ihm angeboten wurde, aber er hat sehr, sehr viele Werbeverträge angeboten und oder angenommen und ihm jetzt zu sagen, er hat seine Seele verkauft, nee, das hat er schon lang getan. Und man muss halt auch mal sagen, Liverpool ist natürlich nach außen ein Traditionsverein, aber sind trotzdem unter der Herrschaft eines US-amerikanischen Konzerns und damit auch fremd gesteuert und auch mit fremdem Geld gesteuert. Das war alles vorher schon klar. Ich finde, da herrscht manchmal so ein bisschen verklärter Blick auf diese Fußballwelt. Ach, unser Jürgen, gerade hier in Mainz hört man das ja immer noch. Ach, unser Klobbo, ne, auf den lassen wir nichts kommen.
Ja.
So.
Ja. Und deswegen
wäre es nicht schwarz-weiß halt.
Ne? Nein, genau, richtig. Und ich meine, herzlich willkommen in der kapitalistischen Welt, herzlich willkommen in einer globalisierten Welt. Das sind halt leider normale Entwicklungen, die ich auch nicht geil finde, aber das ist halt so, wie es ist. Und ich finde dann aber auch diese Formulierung, seine Seele zu verkaufen, einfach maßlos übertrieben. Also, Klopp ist in erster Linie mal ein Mensch, der hat ein Privatleben und der hatte Bock jetzt noch zu arbeiten und ich glaube nicht mit diesem Stresslevel, was er vorher hatte. Und dann trifft er einfach eine Entscheidung, die für ihn als Person und für seine Familie, glaube ich, gut funktioniert. So, und das ist das Erste. Und er wird sich bestimmt nicht überlegt haben, oh, wie kann ich jetzt all die Fußballromantiker so richtig anpissen? Wie kann ich meinen Ruf hier in kürzester Zeit ruinieren? Nein, ist doch Bullshit. Also ich meine, er wird da 3,50 Euro für verdienen, aber ich glaube, Klopp wählt so einen Job doch in erster Linie danach aus, was kann ich da bewegen, was macht mir Spaß, was funktioniert mit meinem Alltag. So, und das ist nicht verwerflich, weil das jeder andere von den Typen, die ins Internet posten, er verkauft seine Seele ganz genauso machen. Wir alle stehen irgendwo unterm Scheffel des Kapitals und keiner von uns, der nicht wirklich im Wald lebt, kann sich da eigentlich frei machen und deswegen wird da viel, finde ich, in Glashäusern mit Steinen geworfen.
Ich glaube, das Thema wird uns noch ein bisschen verfolgen, lieber Nils. Anfang Januar soll es ja eine Pressekonferenz geben und da werden wir uns dem Thema natürlich noch mal intensiv widmen.
Sehr gerne.
Und, ja.
Gibt viel her. Und ich glaube, PKs mit Klopp sind ja auch immer spannend. Und wir haben tatsächlich auch überlegt, ob wir jetzt direkt eine Sonderfolge zu Klopp machen, aber haben uns eben genau mit Blick auf diese PK jetzt erstmal dagegen entschieden. Und weil es mit Tuchel natürlich auch noch ein anderes spannendes Thema gab. Aber wir werden darauf zurückkommen. Und Tuchel ja dasselbe, da geht es ja auch 25 los. Also die Themen werden wir wieder aufgreifen.
Ja, definitiv.
So, dann würde ich sagen, Jens, passt, oder?
Ja.
Genug gelabert für heute. Ja, genau. Ich lege mich jetzt wieder auf die Couch und erhole mich noch ein bisschen, damit ich nächste Woche nicht ganz so nasal klinge.
Ja, gute Besserung weiterhin, Nils. Danke, dass du trotzdem für die Stadionsprecher, Zuhörerinnen und Zuhörer dich heute von der Couch gequält hast. Ja, aber Nils ist erkältet und ist stark angeschlagen, aber für uns hat er das getan.
Für den Stadionsprecher raff ich mich gerne auf. Für dich sowieso immer, Jens, und für euch da draußen auch. Also in diesem Sinne, dieser Tage kann man es ja noch umso mehr wünschen. Bleibt gesund, ihr Lieben. Bleibt entspannt und bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.